Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Ja, und willkommen zu einer neuen Mixed Spirits Folge. Wir werden wieder spontan über spirituelle Themen sprechen, ohne Vorbereitung. Wir wissen noch gar nicht, worüber wir sprechen, sondern wir haben ja ein Lexikon der Esoterik, der Spiritualität vor uns liegen, das ich vor Jahrzehnten angefangen habe zu schreiben, das aber nie erschienen ist. Und heute dient es uns hier in den Podcast-Folgen dazu, dass wir Themen finden, über die wir spontan, experimentell sozusagen ein bisschen sprechen können. Und dann machen wir so, dass du, Camille, gleich mit dem Finger irgendwie Augen zu irgendein Thema, wo du gar nicht schaust, wo du drauf zeigst, uns dann hier auf den Tisch legst und darüber sprechen wir dann gleich spontan. Ja, kannst du mal loslegen. Okay, Anthroposophie. Spannend. Sehr spannend. Ich lese einfach erstmal vor, was hier steht, was ich damals dazu geschrieben habe. Den meisten ist das natürlich auch ein bisschen bekannt und dann können wir mal in die nähere Diskussion dazu gehen. Ich glaube, du hast auch eine sehr gute Freundin, die da in dem Bereich so sehr, sehr versiert ist und kannst vielleicht auch was dazu sagen. Mhm. Anthroposophie ist eine Weltanschauung bzw. Methode, die von Rudolf Steiner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, mit dem Ziel der, wenn man so will, wissenschaftlichen Erforschung der geistigen Welt. Also es ging darum, dass man konkret Sachen herausfindet, die man dann auch mit relativer Sicherheit annehmen kann. Die Anthroposophie wurde von Steiner aus der Theosophie heraus entwickelt, die ja von Helena Blavatsky zuvor begründet worden war. Und Steiner ging es darum, den christlichen Aspekt noch mehr herauszuarbeiten und ist deswegen von der Theosophie übergegangen zur Anthroposophie, die eben auch gleichzeitig eine starke christliche Orientierung hat. Und die Anthroposophie konnte im 20. Jahrhundert viele gesellschaftliche Impulse geben, vor allem auch in Deutschland. Wir kennen die bekannten Waldorfschulen, die Waldorfpädagogik, auch die biologische Landwirtschaft, also die ersten, auch die Demeter. Das kennen viele von uns, wenn man im Supermarkt Naturgemüse findet, biologisches Gemüse von Demeter. Das geht eigentlich auch von der Anthroposophie aus. Das war eigentlich schon vor 100 Jahren so die ersten Bio-Läden, sagen wir mal, die da schon entwickelt haben. Das ist spannend, oder?
Ja, die ersten Bio-Läden.
Jetzt ist das hier seit einigen Jahren auch so ein großer Trend, dass es viele dieser Läden gibt, ne? Und man sehr auf diese natürliche biologische Landwirtschaft setzt. Ja, ich glaube, du hast eine Freundin in Freiburg, die auch ein bisschen sich da, darf ich das sagen, auskennt?
Ja, die ist aus der Waldorfschule in Freiburg. Und die hat das ja von Anfang an gelebt. Wir haben uns in der Anthropologie kennengelernt und man hat gemerkt, dass sie schon von Anfang an anders gelebt hat. Also es geht ihr immer in der Studium und in der Freundschaft ging es immer zuerst Mensch first, wie es ihm geht,
ja.
Was für Werte er hat, dass die Ernährung für sie immer wichtig ein Thema war, genau mit dem Demeter oder mit Bio-Company. Als sie in Berlin war, als sie in Freiburg zurückgezogen ist, hat sie jetzt selber einen Acker, wo sie Gemüse anbaut.
Oh,
und
schön.
Ja, dort hat sie jetzt dieses letztes Jahr ihre Hochzeit gefeiert auf dem Acker. Und
so eine Hochzeit auf dem Land, so in der Natur, ja?
Schön. Ja, fast in den Weinreben, ganz.
Wow.
Ja, und man merkt, das ist nur Johanna, aber ich kenne auch ein paar ihrer Freunde. Und die Judith und Chrissy, die da auch in Freiburg leben, haben sich auch dieses Jahr, sind auch verheiratet worden. Und die hatten auch so eine Ausstrahlung, mit die sind zu der Hochzeit mit so einem Tandem-Fahrrad, wo die dazu zweit,
okay,
mit bunten Kleidern und so Dosen hinter dem Fahrrad.
Okay.
Tick, 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 tick. Also wenn man die nicht so gut kennt, man sieht einfach diese Anthroposophie überall. Also in Hochzeit, jeden Tag, wie die einkaufen,
ja,
bei der Hochzeit.
Ah, verstehe.
Diese Glücksphilosophie auch ganz stark. Und auch positive Vibes, Mensch und Menschenrechte first und Fairness und sehr viel Vegetarismus. Also es ist auch wenn man die Wohnung anschaut, ist es so ein bisschen wie Zirkus. Mir gefällt das total, weil es genauso Richtung Spiritualität und Lebensfreude ja, geht.
Das klingt voll spannend. Das ist was Leichtes auch. Ich finde auch ganz toll, wie er da vor 100 Jahren schon die ersten, Überlappungen aus dem Spirituellen in die Gesellschaft stattgefunden haben. Sowas finde ich ja immer spannend. Also wenn eine spirituelle Richtung wirklich auch Gesellschaft verändert, real. Also dann zum Beispiel in diesem Falle mit Pädagogik, mit Landwirtschaft und auch mit, ich glaube, eine bestimmte Form des Tanzens gibt es da auch noch und alles Mögliche. Und manchmal wirft man denen natürlich auch vor, den in der Waldorfschule Ausgebildeten, dass sie ein bisschen realitätsfern sind. Aber ich glaube, das stimmt, mag vielleicht ganz selten stimmen, aber überwiegend stimmt das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, mit zunehmender Zeit, vielleicht war das auch vor 20 Jahren noch mehr, sind die auch zunehmend geerdet oder sehr gut in der Welt angekommen, die ja nun auch immer sich gerade verändert. Vielleicht gehen die sogar ein bisschen aufeinander zu, die beiden Pole gerade, könnte man sagen. Und ich finde es auf jeden Fall einen tollen Ansatz. Und Rudolf Steiner ist sicherlich ein ganz wichtiger Pionier der Spiritualität in Deutschland gewesen, muss man sagen. Wir haben auch eine eigene Folge mal dazu gemacht, wen das noch mehr interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt hieß, aber irgendwie haben wir über Steiner, ich glaube, als wir über die 20er Jahre, Spiritualität in den 1920er Jahren, eine Folge gemacht haben, auch schon über ihn gesprochen. Ein sehr interessanter Mensch. Und ja, ich habe mich auch mal mit dieser ganzen Persönlichkeit beschäftigt. Was ein bisschen ein Problem ist bei Waldorf und so weiter und Anthroposophie heute ist, dass nach wie vor alles sehr auf den Begründer ausgerichtet ist, der ja nun auch schon sehr lange tot ist. Und sich da, ja, habe ich zumindest von einigen gehört, die da in der Bewegung unterwegs sind, sich die Menschen schwer tun, so selbst Autorität zu werden, auch was ja auch wichtig ist für die Entwicklung. Ne?
Dass also, man selber in die Autorität kommt.
Genau, auch. Ja? Ne? Und sich nicht immer nur sagt, der Begründer hat gesagt, ne, das. Und je mehr natürlich die Zeit voranschreitet, ist auch das, was ein Begründer gesagt hat, muss man das relativieren und in einen anderen Zusammenhang setzen, weil die Zeitqualität mittlerweile eine andere ist und dann muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen und manches auch neu überdenken. Aber ich glaube, das findet wahrscheinlich von den progressiven Kräften in dieser Bewegung auch statt. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich weiß, dass es ein Vorwurf an die Anthroposophie ist, dass es zu sehr auf den Begründer nach wie vor bezogen ist. Aber wenn man das weiterentwickelt und da in die progressive Richtung geht, denke ich, könnte das auch weiterhin eine sehr wichtige es gibt ja auch Richtung sein, spirituelle Richtung sein, insbesondere in Deutschland. Es gibt ja auch Kliniken, glaube ich. Ich weiß, dass Klientinnen von mir, wenn die mal krank waren oder habe ich gehört, sich sehr wohl gefühlt haben in Kliniken oder Krankenhäusern, die einen anthroposophischen Hintergrund haben. Das ist ja auch viel wert, sage ich mal, wenn man jetzt mal krank ist und eine Klinik findet, wo man sich wohlfühlt, ne?
Mhm.
Ja,
gibt es sogar anthroposophischen Kliniken in Berlin, habe ich
ja,
auch
genau.
Eine, weiß jetzt nicht wo genau, aber die arbeiten schon anders. Es ist auch super, ich kenne auch manche Ärzte, die da sehr oft an seine Burnout-Grenze kommen, weil man so viel arbeiten muss, wahnsinnig, besonders junge Ärzte, sie müssen so viel leisten, dass sie das nicht mehr können und dann sagen sie, okay, ich steige jetzt aus dem normalen medizinischen System aus und gehen in eine anthroposophische Klinik.
Ja, das ist schon im System auch drin. Also die sind systemisch integriert. Das ist ja das Schöne gerade auch bei der DWD mit der Landwirtschaft und der Waldorfpädagogik und auch bei den Kliniken. Die sind im System drin. Aber du meinst so aus dem, sagen wir mal, dem, dem Mainstream.
Mainstream-System.
Mainstream steigen die aus, genau. Ja. Mhm, ja. Ja, ich finde, dass es gut ist, wenn es zunehmend solche Lichtblicke in der Entwicklung gibt und eigentlich immer weniger Mainstream, wenn man so will, sondern einfach immer mehr lichtvolle Sachen, die immer mehr aufploppen. Ich glaube, das ist die Entwicklung. Hoffentlich werden wir noch einige Hürden nehmen müssen in der kommenden Zeit, aber die jetzt gerade hoffentlich stattfindet. Ja, wollen wir noch mal einen weiteren Begriff machen? Willst du noch mal gucken, wo wir landen? Okay. Askese, interessant. Askese ist das Wort, das griechische Wort für Übung. Spirituelle Übung der Entsagung zwecks innerer Sammlung mit dem Ziel, Erleuchtungen zu erlangen. Oder man könnte auch sagen, spirituelle Entwicklung kann zum Beispiel durch Fasten oder die Abkehr von Sexualität geschehen. Oder asketische Übungen sind Bestandteil in allen Weltreligionen. Also es gibt eigentlich immer in jeder Religion oder auch spirituellen Tradition eine Richtung oder einige, die sehr asketisch unterwegs sind, sozusagen, um durch diesen Entzug zum Beispiel von Essen oder Sexualität oder auch von allem, manche ziehen sich in Höhlen zurück, manche jahrelang. Im Buddhismus gibt es Retreats, wo Menschen 2 oder 3 Jahre in Höhlen sitzen. Das ist natürlich schon ziemlich hardcore spirituell, könnte man sagen. Das macht noch nicht jeder. Aber wenn, dann ist das freiwillig und jemand, der sich da auch lange drauf vorbereitet hat. Aber ja, das ist Askese oder in ihrer radikalsten Form zum Beispiel diese Dunkelretreats. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Da warst du am Anfang auch mal dran interessiert, oder?
Ja, ich wollte das machen. Erinnerst du?
Ja. Hast du das mal gemacht?
Nee.
Nee. Ich glaube, wir hatten auch drüber gesprochen und du hattest mich gefragt und ich hatte, glaube ich, mein Rat war, klar, kann man machen, aber es ist auch gut, sich vielleicht mehr so in so eine Spiritualität zu kommen, die mehr in den Alltag integriert ist, ne? Und dass einen das auch sehr voranbringen kann. Ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Es wäre für mich auch ziemlich herausfordernd, glaube ich. Ich weiß, dass ich das könnte, wenn es drauf ankommt. Dann würde ich da durchgehen, aber sonst bin ich nicht so der große Asket, muss ich sagen.
Nicht in der Hölle und nicht in der Dunkelheit.
Nicht in was war das Erste?
Nicht in die Hölle und nicht
in... Nein, in die Hölle möchte ich auf keinen Fall. Ja, nein. Und Dunkelheit, ja, also so ein Dunkelretreat, das heißt, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, was das ist, da ist man zum Beispiel 3, 4, 5, 6, 7 Tage in einem Raum, der komplett verdunkelt ist und wo dann auch nichts, also wo dann bewusst, weil man sich dafür auch entschieden hat, keine Jalousien oder Fenster aufgemacht werden, sondern man ist dann komplett in Dunkelheit und bekommt so von Menschen, die das von außen begleiten, sein Essen reingereicht. Glaube ich, weiß nicht, wie das mit dem Waschen ist, aber ob man da einfach ein paar Tage drauf verzichtet. Aber das ist schon ziemlich krass. Oder vielleicht hat man auch ein Badezimmer, in dem es keine Lampe gibt. Immer wäre mal eine interessante Erfahrung, oder?
Ja, ja.
Finde ich
auch.
Askese ist ja auch etwas, was sag mal Religionsbegründer meistens irgendwann in ihrem Leben auch gemacht haben. Der Buddha hatte zum Beispiel eine asketische Phase, wo er bei den Eremiten im Wald war und dann einfach nur auf einem Bein stand, ziemlich lange nichts gegessen hat und nur meditiert hat und so. Der Buddha ist aber dann auch wieder da zurückgekommen zu der Ansicht, dass es besser ist, den Weg der Mitte zu gehen und nicht im Asketentum zu bleiben. Aber ich denke, es war auch eine interessante Zeit für ihn, das mal zu erleben. Ja, bei Jesus gibt es, glaube ich, auch asketische Momente, wo er da auf dem Berg ist und ihm der Teufel erscheint. Ich weiß nicht, ob er da auch gar nichts gegessen hat ein paar Tage und er dann in so einen Dialog mit dem Teufel geht. Ganz spannend. Wir kennen es von dem Begründer der Reiki-Methode, Mikao Usui. Wir beide praktizieren ja Reiki. Und wenn du dich an die Geschichte erinnerst, die du ja kennst aus dem Kurs, ist es ja so, dass Usui auch 3 Wochen auf diesem Kurama-Berg gesessen hat und meditiert und gefastet hat. Ne? Das ist ja auch so eine Askese. Ne?
Ja, das ist auch so eine Form von Askese.
Ja, man muss bei Askese gucken, dass man sozusagen immer noch geerdet bleibt oder am Ende auch wieder zurückfindet in die Welt. Es sei denn, man möchte so ein Asket sein, der sich für immer der Welt entzieht. Aber naja, das gibt es vielleicht manchmal. Man kann das entscheiden. Es gibt im Himalaya bestimmt, das weiß ich, auch Menschen, die in Höhlen leben. Ich weiß, dass zum Beispiel der spirituelle Lehrer Don Alexander, der auch Reiki-Lehrer ist, auf einem Reiki-Kongress mal erzählt hat, der war ja früher 10 Jahre lang, glaube ich, in einem Kloster, ist dann wieder aus dem Kloster zurück ins tägliche Leben, hat dann auch wieder geheiratet und hat Kinder bekommen, aber war vorher 10 Jahre in einem Kloster. Und der hat erzählt, dass er mal erlebt hat, auch, dass er ein paar Monate lang auch mal versucht hat, so in so einer Höhle zu leben. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das in Sri Lanka war oder irgendwo in Asien. Das war ganz interessant, da gab es unten so ein Dorf. Meist ist das ja so, das gibt es nicht nur in Legenden, das gibt es wirklich. Und dann kommt so ein Eremit und dann sagt man, ah, da ist jetzt oben ein Eremit in der Höhle und man weiß, dass das ein weiser Mensch ist, der auch Segen geben kann. Und in der Regel ist das in diesen Kulturen so, dass dann die Dorfbewohner irgendwann da hingehen und dem einfach Essen bringen. Das ist auch ganz interessant, oder? Dass das so kulturell integriert ist und dass dieser Weise dann auch erkannt wird als jemand, der einen guten Segen geben kann und wo man sagt, naja, also da gehen wir jetzt mal hoch und gucken mal, was der macht und bringen dem mal ein bisschen was zu essen. Das ist toll, oder?
Süß, dass man sich so Gesellschaft miteinander kümmert.
Um genau, sich. Ja.
Und wenn man, du hast gesagt, die 7 Höhlen Himalaya, wenn ich jetzt in 2 Wochen nach Himalaya fliegen möchte und in so eine Höhle, ist das dann einfach von der Organisation? Ist das so wie Hotel buchen oder ist das, das geht nicht so leicht?
Ich weiß nicht, was es da an Reise, ich sag mal, im Reisesektor gibt es ja die verschiedensten und verrücktesten Angebote mittlerweile. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgend sowas gibt wie 4 Wochen durch den Himalaya und mit ein paar Tagen Fasten oder Askese. Gibt es bestimmt. Ich habe sowas, wie gesagt, noch nicht mitgemacht, aber ich glaube schon, dass es das gibt. Wir waren mal in Japan, ich war auch mal in Nepal, aber das waren alles so Reisen, wo man eben einige Tage lang am selben Ort war, auch spirituelle Stätten besucht hat, auch Rundreisen hatte. Ich war auch mal einmal eine Nacht in einem buddhistischen Kloster auf der Bergspitze im nepalesischen Gebirge, habe da übernachtet. Das war so einfach so eine Hütte, da war gar nicht vorgesehen, dass man das durfte. Wir haben einfach gefragt und dann durften wir da 1-2 Tage dabei sein und mitessen und da einfach schlafen irgendwo, wie man sich das so vorstellt, so wie man das manchmal in Filmen sieht. Das war sehr schön, aber ich habe sowas nie länger als 1-3 Tage gemacht. Ja. Ich weiß, es tut mir nicht so gut, wenn ich das mache, habe ich irgendwann auch festgestellt. Und ich glaube, dass es in meinem Leben mehr um eine Spiritualität geht, die in den Alltag integriert ist, die zum Beispiel so etwas wie einen Podcast machen umfasst. Kann man in der Höhle ja auch nicht machen, ne? Es sei denn, oder wir gehen mal mit dem Mikro in die Höhle und gucken mal, wie weit wir kommen. Schauen wir mal. Wollen wir noch einen dritten Begriff machen für heute, ja? Den hatten wir schon mal, musst einen anderen nehmen. Okay. Ah, Auroville, interessant. Interessant. Ja, Auroville. Auroville ist der Name von einem Ort, von Anhängern von Sri Aurobindo und der Mutter Mira Alfasa gegründete spirituelle Lebensgemeinschaft oder Stadt in Indien, die für das Zusammenleben von rund 50.000 Menschen geplant ist.
Auch von Mutter Mira, ja?
Ja, das ist interessant. Mutter Mira, über die wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast und du warst bei ihr und ich bin auch bei ihr seit 10, 20 Jahren immer mal wieder. Sie ist für mich ein wichtiger spiritueller Mensch, auf den ich mich beziehe. Sie ist laut eigener Angabe in spirituellem Kontakt mit Sri Aurobindo und der Mutter Mira Alfasa und trägt so ein bisschen diese Tradition fort. Aurobindo ist ja, glaube ich, in den späten 50ern oder frühen 60ern des letzten Jahrhunderts gestorben. Er war ein sehr großer Lehrer in Indien, der sehr bekannt war, damals ähnlich wie Gandhi und mit auch dahin gewirkt hat, dass Indien sich von der Kolonialisierung der Engländer befreien konnte. Nur hat Aurobindo irgendwann erkannt, er war am Anfang sehr politisch unterwegs, dass Politik da nicht weiterhilft und hat dann nach sogar ein paar Monaten Gefängnis, die er für politisches Betätigung bekommen hat von den Engländern, dann herausgefunden, dass er auf keinen Fall mehr politisch handeln wird, sondern ausschließlich spirituell danach. Während ja Gandhi, der zu der Zeit auch sehr bekannt war, das Gegenteil gemacht hat und Spiritualität und Politik verbunden hat und dann als einer der oder der ganz große Vater des neuen freien Indiens und der Befreiung von der Kolonialisierung durch die Engländer gilt. Und Aurobindo war damals aber auch genauso wichtig, könnte man sagen, hat sich nur ein bisschen zurückgezogen von einem gewissen Punkt an. Und ja, und die haben dann noch, ich weiß gar nicht, ob das noch zu Lebzeiten Aurobindos war oder ob eine seiner Nachfolgerin, könnte man sagen, oder die sein Werk dann fortgeführt hat, die Mira Alfasa, irgendwann diese Stadt gegründet hat. Man kann da hinfahren, jeder Mensch kann sich diese Stadt Auroville angucken, schreibt sich A-U-R-O und dann Ville, wie französisch für Stadt, Eurostadt, könnte man also sagen. Und ich finde das total spannend. Ich weiß eigentlich, warum ich noch niemals da war, weil ich wollte da immer schon mal hin. Das einzige Problem ist, dass es da unglaublich heiß ist und feucht. Das ist so Dschungelwetter da. Und wenn man so...
Von der Hölle in die Dschungel.
Ja, genau. Hat was von irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet da diese tolle Stadt gebaut wurde, wo man dann den ganzen Tag schwitzt. Oder manche sagen, wenn man Wäsche aufhängt, wird die niemals trocken dort, weil es immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Aber dieses ganze Projekt ist total klasse. Also man kann da hin, man kann da leben, man kann da, ich glaube, früher war das so, wenn du da mit $10,000 oder Euro hinkommst und sagst, ich halte mich hier an die Grundregeln und es gibt gar nicht so viele, dann kannst du da leben. Vielleicht gibt es heutzutage ein paar mehr Regeln für die Aufnahme dort. Wahrscheinlich probiert man das auch erstmal aus, bevor man dann da komplett oder zeitweise hinzieht. Aber das war so die Grundidee, dass man sagt, ne, ich richte mich hier an diesen Lehren von Aurobindo aus, die sehr weit gefasst sind, die eigentlich eine sehr moderne und auch trotzdem traditionelle Spiritualität darstellen. Und dann ist das auch ein bisschen anarchisch da. Also es ist so eine anarchische Spiritualität, die mit ganz wenig Regeln auskommt. Und das finde ich total spannend. Also meinem Wissen nach, ich habe mich vor 20 Jahren da noch mehr mit befasst, ich weiß nicht, was sich seitdem verändert hat, aber es ist so, dass es wenige Regeln damals gab oder bis heute gibt, wie man da sein Haus bauen kann. Also man kann einfach sagen, ich wohne jetzt hier, das ist mein Grundstück, ich mache jetzt hier, was ich will auf diesem Grundstück. Also natürlich kann ich nicht einfach Leute schädigen, man, ne? Es ist ein gutes Miteinander, alle sind freundlich zueinander, das ist jedenfalls der Ansatz und ist auch wahrscheinlich zu 95% so. Ansonsten, wo Menschen zusammen sind, gibt es immer auch mal Probleme, aber es gibt da einen sehr großen Raum von Freiheit, den es sehr oft ja nicht gibt, wenn man spirituell zusammenlebt, weil es ja häufig so eine Art von Ashram ist oder Guru, der über allem hockt oder eine Gemeinschaft, die alles bestimmt und dann 10.000 Regeln festlegt.
Verstehe, und, es ja, ist mehr so regelfrei.
Und das ist sehr regelfrei. Es gibt natürlich Regeln, aber es ist wirklich sehr regelfrei. Und das finde ich total spannend. Also ich weiß nur, dass es da zum Beispiel Leute gibt, die Vegetarier sind, andere, die einfach Fleisch essen und sagen, ja, das ist aber so. Andere sagen, Plastik ist ja total scheiße, wir haben hier nur Teakholzstühle vor der Tür. Andere sagen, nö, ich habe jetzt hier meinen Plastikstuhl, da möchte ich auch drauf sitzen, das geht dich gar nichts an. Und solche Sachen sind da einfach weit verbreitet. Und ich sage mal, das, was wir als dieses Political Correct oder manche sagen auch Gutmenschentum kennen, was ja, mit dem wir ja zunehmend hier zu tun haben in unserer Gesellschaft, ist meines Wissens dort überhaupt nicht verbreitet, was ich sehr angenehm finde. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat. Aber so eine Idee, spirituell zusammenzuleben mit einem Minimum an Regeln, ist doch eigentlich eine tolle Idee, oder?
Das ist eine schöne Idee.
Mhm. Also ich habe immer schon mal gedacht, wenn ich gar nicht mehr weiß, ob es hier noch weitergeht oder so, wenn das mal so wäre, ich glaube nicht, dass das so ist, aber wenn, dann nehme ich irgendwie von irgendwoher noch, die ich irgendwo vielleicht liegen habe oder dann geliehen bekomme von jemandem 10.000 Euro, fahre da hin und dann bin ich halt da.
Schön.
Wer weiß, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Wetter aushalte. Und man muss auch sagen, man muss sich die Sachen natürlich eigentlich erstmal vorher angucken. Vielleicht sollte ich einmal dahin fahren. Das wollte ich eigentlich schon
weißt
immer mal machen.
Weißt du, wo das in Indien?
Das ist sehr im Süden, deswegen
Süden.
Ist es ja.
Süden. Okay.
Es ist so eine klimatisch sehr extreme Zone. Aber total spannend. Und die haben auch so ein zentrales Gebäude, was unglaublich imposant ist. Wo dann, das kann man jetzt schwer beschreiben, kann man mal googeln, wenn euch das interessiert, Auroville, zentrales Gebäude in Auroville, sehr, sehr schön mit ganz viel Gold und ganz groß, ganz tolle.
Wow.
Und auch so ein bisschen wie, man könnte sagen, so wie rundes Bauhaus.
Wow!
Also indisches rundes. Indisches rundes Bauhaus, genau. Also es hat die Schlichtheit des Bauhaus, aber es hat gleich das Runde der Waldorf oder der anthroposophischen Architektur sozusagen in einer Mischung. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also schaut euch das mal an im Internet, wenn euch das interessiert. Und ich finde, wir hatten da ja wieder total spannende Themen heute, oder?
Ja.
So, das war's für heute.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.